Wir hören zur Predigt aus der Apostelgeschichte des Lukas im 13. Kapitel. Gott hat Jesus auferweckt von den Toten und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Wie denn im 2. Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Liebe Gemeinde, wie in jedem Jahr beschäftigen sich die großen Nachrichtenmagazine doch immer wieder auch mit christlichen Themen. In diesem Jahr der Spiegel erforscht die letzten Tage des Jesus von Nazareth. Vielleicht hat der ein oder andere von euch die Schlagzeile schon gesehen und auch gelesen. Eigentlich ganz ordentlich recherchiert, was kann man archäologisch, historisch von den letzten Tagen Jesu sagen, nachweisen, wie der Titel sagt, erforschen. Interessant ist, und damit sind wir beim heutigen Thema, von der Auferstehung kein Wort. Nun gut, könnte man natürlich sagen, wenn es um die Dinge geht, die wir auf dieser Welt erforschen können, dann mag der Autor recht haben, dann hört es auch in dem Moment auf, als Jesus gestorben war. Denn das müssen wir uns klar machen. Immer wieder werden wir als Christen ja auch danach gefragt, wenn denn Menschen sich überhaupt noch Gedanken machen und interessiert sind, wie man sich denn die Auferstehung Jesu überhaupt vorzustellen habe. Und das ist mehr als verständlich. Denn was heute Nacht passiert ist, spricht gegen jede menschliche Erfahrung. Und der fehlende Leichnam im Grab bietet natürlich Grund genug für alle möglichen Spekulationen. Und das, liebe Gemeinde, eben nicht erst heute zu unserer Zeit, sondern von Anfang an. Der Mensch, und da ist egal, in welcher Zeit wir leben, der Mensch neigt an und für sich dazu, das leere Grab vernünftig erklären zu wollen. Wir wissen alle, dass schon im Neuen Testament davon berichtet wird, dass man versucht, die Lüge zu verbreiten, man habe den Leichnam Jesu gestohlen. Unter uns Menschen mag die Vernunft, das ist wohl so, auch weiterhelfen. Stehen wir als Menschen auf einer Ebene sozusagen von Angesicht zu Angesicht und da ist es auch richtig, dass wir uns vernünftig miteinander abgeben, dass wir argumentieren und die Vernunft walten lassen, gar keine Frage. Wenn wir allerdings die Geheimnisse Gottes, sein Wirken versuchen, mit der Vernunft ergründen zu wollen oder zu erforschen, zu meinen, so bleiben wir eigentlich schon vor der untersten Stufe überhaupt stehen. Wir können doch im Grunde nur wahrnehmen, dass es so ist, wie es ist. Und es ist ja höchst interessant, dass das Neue Testament in einer Fülle von Begegnungen von der Auferstehung berichtet, wie Jesus seinen Jüngern und ganz vielen, wir haben es in der Epistel gehört, über 500 ist er erschienen. Ja, das wird berichtet. Aber interessanterweise, der Vorgang der Auferstehung selbst wird mit keinem Wort beschrieben oder gar erwähnt. Wir können, und darum geht es und deshalb wird es auch nicht erwähnt, wir können im Grunde nur wahrnehmen das Ergebnis. Gott, der Vater, hat seinen Sohn von den Toten auferweckt. Angefangen vom Wunder der Schöpfung am Anfang der Welt, wo Gott durch sein allmächtiges Wort alles ins Dasein ruft, über die vielen Hilfen, Rettungen, Wunder, die er seinem auserwählten Volk zuteil hat werden lassen, bis zum großen Geheimnis seiner Menschwerdung in Christus oder dem Geheimnis seiner Gegenwart im heiligen Mahl, das wir heute wieder feiern, und eben seiner Auferstehung. Wir können es nicht ergründen, wir können es nur glauben und wahrnehmen. Interessant ist, dass die Heilige Schrift, so auch heute in unserem Abschnitt aus der Apostelgeschichte, fast durchweg davon spricht, Jesus sei auferweckt worden. Ausnahmsweise weise ich mal auf die Grammatik hin. Das ist passiv. Er ist auferweckt worden. Gottes großes Handeln wird damit nämlich beschrieben. Und ihr, liebe Gemeinde, und ich vor allem, wir würden mit Recht für verrückt und zugleich größten wahnsinnig erklärt werden, wenn wir dieses große Handeln Gottes ergründen, verstehen, beschreiben oder, wie der Spiegel zum Glück gar nicht erst versucht, erforschen zu wollen. Ich kann, liebe Gemeinde, vor diesem Wunder heute Nacht eigentlich nur staunend stehen. Ich kann mich freuen, so wie sich die gefreut haben, denen alles verloren erschien am Karfreitag und die jetzt wissen, er lebt. Dabei ist die Tatsache, die wir staunend, anbetend und voller Vertrauen zu Herzen nehmen, nicht egal. So wie immer wieder behauptet wird, Jesus könne man auch mit seinen Ideen, seiner Botschaft, ja manche sagen einfach, Jesus könne doch auch als Gedanke in seiner Kirche weiterleben. Liebe Gemeinde, die Kirche ist keine ideologische Gemeinschaft. Lukas bringt uns heute aus der Apostelgeschichte einige Argumente, die uns klar machen sollen, warum es auf die wirkliche, auf die leibliche Auferstehung Jesu ankommt. Ich möchte das in drei Punkten beantworten. Erstens, durch die Auferweckung Jesu werden die Verheißungen der Väter erfüllt. Wir sprechen von einer Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, von dem Heil, das er allen verheißen hat, schon im alten Bund, durch seine Propheten, angedeutet und vorausgesagt, den messianischen Weisungen, den messianischen Psalmen vom kommenden Retter und Erlöser. Alles, was dieser Messias Jesus Christus gesagt, getan und versprochen hat, wird von Gott bestätigt, indem er den Getöteten zum neuen und ewigen Leben erweckt. Gott bestätigt seinen Sohn, so zitiert es Lukas aus dem zweiten Psalm, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Auferstehung ist Garantie für das Heilshandeln Gottes an den Menschen. Und wir singen es im Osterhymnus jetzt wieder die ganze Osterzeit. Wär er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen. An Christus geht nun kein Weg mehr vorbei. Er vollendet alle alttestamentliche Verheißungen in sich und lebt als Messias mitten unter dem auserwählten Volk Gottes. Zugleich öffnet er nun die Wahrheit der Liebe Gottes allen Menschen, indem er seine Jünger in alle Welt sendet. Und damit ist ein zweites Argument verbunden. Es ist der Auferstandene, der seine Jünger in die Welt sendet. Zeugen Christi sind aber nur die, die die Auferstehung Jesu bezeugen. Die Apostel sind, wie viele andere damals, die Heilige Schrift sagt, Augenzeugen. Und eine massenhafte Einbildung Von gleichzeitig vielen Menschen gibt es in dem Sinne nicht. Da kann man auch entsprechende Fachleute befragen. Und auch das Argument, die biblischen Berichte über die Auferstehung seien keine Tatsachenberichte, sondern wollen den Glauben der Kirche begründen, ist, liebe Gemeinde, alles andere als stichhaltig. Hätte die Kirche es zu ihrem Ziel gemacht, Berichte von der Auferstehung selbst zu erfinden, um der Welt damit die Auferstehung Jesu, mit der sie dann sozusagen missionieren wollte, einfach vorzulügen, dann hätte man die Auferstehungsberichte so geschrieben, dass sie stimmig sind. Man hätte sie so geschrieben, dass die Jünger Jesus natürlich immer sofort erkennen, was nämlich in den Berichten der Evangelien nicht der Fall ist. Man hätte sie so geschrieben, dass sie stimmig und aussagekräftig sind, ohne Ecken, ohne die Dinge, die wir jetzt lesen und wo wir spüren, da prallen Welten aufeinander, die nicht zusammenpassen. Und noch ein Beispiel, warum die Evangelien so glaubwürdig sind und die Auferstehungsberichte. Hätten die Evangelisten sich nicht auf Tatsachen berufen, dann hätten sie auch wohl kaum erwähnt, dass es Frauen waren, die als erstes das leere Grab entdeckten und dem Auferstandenen begegneten. Das ist nämlich für die Antike ungewöhnlich. Frauen galten als wenig vertrauenswürdige Zeugen. Dass die Evangelisten diesen Sachverhalt, eben die Frauen am Grab als erste, nicht verschweigen, zeigt, dass es ihnen nicht darum geht, in irgendeiner Weise taktisch ihre Berichte zu verfassen, sondern dass sie wahrheitsgemäß berichten wollen, auch wenn das zu Schwierigkeiten führt. So wie Lukas schon zu Beginn seines Evangeliums schreibt, dass er alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe. Wäre Christus gar nicht auferstanden und die Evangelisten hätten die Öffentlichkeit über eine angebliche Auferstehung täuschen wollen, sie wären nie und nimmer auf die Idee gekommen, diese Tatsache mit den Frauen als Ersten am Grab zu bezeugen. Wie sehr es darauf ankommt, dass christliche Verkündigung immer auf der Auferstehung Jesu basiert, bringt der Apostel Paulus auf den Punkt. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch der Glaube vergeblich. Ja, Paulus scheut sich nicht festzustellen, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Dann würden wir uns nämlich was in die Tasche lügen. Dazu kommt ein weiterer und entscheidender Punkt, das dritte Argument, das uns Lukas heute aus seiner Apostelgeschichte bietet. Die Verkündigung des Evangeliums schließt die Sündenvergebung mit ein, aber nur, wenn Christus auferstanden ist. Zu Recht bekennen wir, dass Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Vor Gott ist der gerecht. So beendet Lukas unseren heutigen Abschnitt. Vor Gott ist der gerecht, der an ihn, an Christus glaubt. Aber dieser Glaube kann sich ja nie auf einen Verstorbenen richten. Der Tod Jesu, seine absolute und radikale Hingabe an die Menschen, kann ja nur dann von Bedeutung sein, wenn der Tod als der Sünde sollt, als Folge der Sünde auch behoben ist. Und das geht eben nur durch die Auferweckung Jesu von den Toten. Erst jetzt ist das, was Folge der Trennung von Gott war, aufgehoben. Es geht also, liebe Schwestern und Brüder, es geht also unter dem Strich nicht darum zu spekulieren, wie es sich verhält mit der Auferstehung Jesu. Wir müssen auch nicht versuchen, sie zu erforschen oder wissenschaftlich begründen zu wollen, sie erklärbar zu machen. Sondern es geht darum, was sie uns bedeutet, wofür sie steht und was sie verspricht. Nein, was er verspricht. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen.